Also ich denke, wir können jetzt anfangen. Also ich erzähle heute was über Haskell als K-Seminar. Eigentlich wollte Markus noch Mathcad vorstellen, aber der musste jetzt heute leider kurzfristig absagen. Dann mache ich es heute nur über Haskell. Ja, ich hoffe, es ist auch verständlich. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, natürlich einfach sofort fragen. Kann ich nochmal erklären. Also zu funktionaler Programmierung hat verschiedene Aspekte. Zum ersten, eine Funktion ist eigentlich nur von ihren Parametern abhängig. Also es gibt eigentlich nicht sowas wie irgendwie mal eine zufällige Zahl, wie es in anderen Programmiersprachen ja problemlos gibt. Eigentlich gibt es nicht mal irgendeine Datei einlesen oder sowas oder auch irgendwas vom User einlesen, weil es eine Funktion irgendwie f von x, wenn zweimal mit demselben x aufruft, kommt genau dasselbe heraus. Und dann besteht so eine Funktion nicht so aus einer Abfolge von verschiedenen Anweisungen, wie man es sonst so kennt, sondern mehr so ineinander geschachtelt, eben quasi Funktionsverkettungen. Und als Datentyp, also Funktion ist eigentlich ein Datentyp genauso wie jeder andere, so wie man Int hat oder auch Array oder Array von Int oder Liste von Int kann auch eine Funktion von Int nach Int haben oder irgendeine andere beliebige Funktion. Und die unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen irgendwie Datentypen. Und außerdem anonyme Funktionen, die gibt es jetzt zunehmend auch in anderen Sprachen, auch als Lambda-Funktionen genannt, eben Funktionen ohne Namen, wenn nur an einer Stelle mal eine Funktion braucht und die nicht mehrfach braucht, braucht man auch keinen Namen vergeben. Ja, also kommen wir zur Syntax. Da kann ich einfach mal Beispiele geben. Also ich schreibe in eine Datei test.hs, dann kann ich die währenddessen mit dem Glasgow Haskell Compiler im interaktiven Modus eben starten. Und wenn ich hier irgendwas reinschreibe, kann ich einzelne Funktionen dann interaktiv aufrufen. Also im einfachsten Fall hat man irgendeine Konstante, irgendwie x gleich 10. So, geht so einfach. Mit Doppelpunkt R kann ich die Datei neu laden. Kann jetzt x abfragen und ist 10. Ich kann auch einfach, also x ist natürlich gleichwertig, also 5 angebe, kommt einfach 5 raus. Im Prinzip fast wie ein Taschenrechner, einfach normal. Da kann ich jetzt auch eine Funktion irgendwie definieren. F von x gleich x plus 1. Also sehr einfach, es fällt schon mal auf, man setzt keine Klammern für das x. Warum man das macht, komme ich auch noch dazu. Ansonsten fällt noch auf, es ist ein Gleichheitszeichen, also es ist wirklich das Gleiche und wirklich mehr an einer Funktion orientiert als irgendwie an der Prozedur oder Methode. Ich das lade, kann ich eben sagen f von 2 und ist 3, wie zu erwarten war. Ja, und im Prinzip, also es gibt auch noch Operatoren, zu denen komme ich später auch noch. Das ist einfach, wenn quasi eine Funktion infix schreibt, also zwischen zwei Zahlen, sowas wie 2 mal 5, kann ich natürlich auch x mal 2, x war ja 10, oder auch f von 2 mal 2, habe ich eben f von 2 ist 3 und das mal 2 genommen und das ergibt 6. Ja. Dann komme ich nun zu den Typen. Eigentlich muss man nämlich hier die Typen noch dazu schreiben. Das geht in dieser Schreibweise. Das ist etwas ähnlich der mathematischen Schreibweise, wo man eigentlich nur einen Doppelpunkt nimmt. Das erkennt man bei den Funktionen noch eher. Da ist nämlich der Typ von f ist Integer nach Integer. Dies ähnelt sehr der mathematischen Schreibweise, wie man sie kennt. Halt statt natürlichen Zahlen hat man Integer. Und den Doppelpunkt muss man hier doppelt nehmen, weil der einfache schon für was anderes belegt ist. Also man kann neu laden und der akzeptiert es auch so. Genau. Dann gibt es noch erweiterte Typen, zum Beispiel eine Liste. Kann ich sagen, L ist 3, 5, 1, 7. Und auch noch den Typ darüber schreiben. Der ist nämlich Liste von Int hier. Und dann kann ich L auch abrufen. Und natürlich kann ich auch sagen, soll eine Liste von Float stattdessen sein. Und jetzt gibt es sogar als Flaut aus. Ja, gibt es noch ähnlich dazu, auch kennt man auch mathematisch Tupels. Also bei der Liste, das war jetzt Liste von Int, das heißt auch alle Elemente müssen Int sein. Bei den Tupels ist es anders, das ist heterogene Typen, also ich kann 2, 5,6 oder auch tatsächlich ein A, also Charakter gibt es natürlich auch. Das muss ich allerdings hier auch im Typ angeben, das ist Int, Float und ein Charakter. Kann er auch. So, wenn man jetzt zum Beispiel eine Funktion definiert, die das erste Element einer Liste ausgibt, dann würde diese Funktion irgendwie, also h für head mal, die würde von Liste von int ein zu int zum Beispiel machen. Warum diese Funktion jetzt das erste Element einer Liste ausgibt, erkläre ich später noch. Aber im Prinzip, ja, h von l, und das ist 3. Also l ist das. Allerdings ist es ja jetzt blöd, wenn jetzt eine Liste von Floats hat, oder von Charaktern, eine Liste von Charaktern ist nebenbei ein String, dann funktioniert h nicht, weil ich ja gesagt habe, es ist Liste von Integer nach int. Deshalb kann in solchen Fällen eigentlich auch ganz allgemein von A, also von Liste nach A schreiben. Und jetzt geht immer noch H von L, aber ich kann auch H von einer Liste mit Floats machen. Oder auch mit einer Liste von Strings, von Charaktern. Strings gibt es natürlich auch, also die kann dann Kurzschreibweise dafür wäre dann so, das erste Element davon ist dann nur das A. Also das hier wäre genau dasselbe wie das hier. Ist einfach nur eine andere Schreibweise. Natürlich kann jetzt auch hier Liste von Listen nehmen. Man hat eine Liste 1, 2, 3, eine Liste 2, 5, 4 und eine Liste 6, 2, 1. Und jetzt kommt die Liste 1, 2, 3 raus. Oder natürlich auch eine Liste von Strings, also effektiv auch eine Liste von Charaktern, nimmt da auch eben einfach das erste Element der übergeordneten Liste.
Head von Head, das gibt dann bloß ein A.
So.
Das wie gerade eben, aber doppeltes H.
Ja. Genau. Im Prinzip ist das ja jetzt eigentlich ganz schön, aber in einigen Fällen kann das nicht so allgemein schreiben, dass es für alle Sachen geht. Also wenn jetzt irgendwie zum Beispiel hier die Funktion f, die von x zu x plus 1 macht, die geht im Prinzip eigentlich für float auch. Allerdings geht sie nicht für alle Zahlen. Deshalb kann hier eben sagen, für eine Nummer a, also wenn a eine Nummer ist, heißt das, dann geht die von a, bildet die ab nach a. Neu laden, der akzeptiert es auch. Das kann ich f von 2 immer noch machen. Aber f von 2,5 geht auch. Von 2,0 auch ein Float. Ja. Und im Prinzip kann man sich das vorstellen, wenn jede Funktion eben so allgemein wie möglich geschrieben ist, dass man am Ende sich den Typ gar nicht erst hinschreiben muss, der Funktion, sondern der kann einfach schauen, welche Funktionen werden verwendet. Also hier wird zum Beispiel das Plus verwendet. Und wenn das Plus geht ist für alle Zahlen definiert, also immer wenn a in Num ist, kann auch Plus damit rechnen. Und deshalb weiß der Compiler auch, dass die Funktion f für alle Zahlen geht. Deshalb kann ich hier die Typensignatur auch weglöschen. Und der akzeptiert es immer noch. Auch f von 2, 0 oder f 2 machen, geht genauso. Hier kann sich auch anzeigen lassen, den Typ einer Funktion. Das ist der Typ, den ich davor von Hand hingeschrieben hatte. Den konnte er auch automatisch berechnen. Aber jetzt zum Beispiel der Typ von x. ist int, weil ich ihn auf int spezifiziert habe. Wenn ich die Spezifikation wegnehme, dann ist er allgemeiner. Nein, sollte allgemeiner sein. Gut, in dem Fall kann er das nicht so gut eben sagen. Bei h müsste man es gut sehen können. Also wenn ich das wieder auf Integer begrenze, dann ist der Typ von h Liste von int nach int. Und ich nehme die Typsignatur weg, dann habe ich wieder die alte. Genau das alte. Und h gibt es schon in der Bibliothek, das heißt head. Macht genau dasselbe. Also im Prinzip kann der Compiler die Typen für mich selber bestimmen. Sie sind aber immer wohl definiert und man kann nicht irgendwie, in vielen Sprachen wird es, kann man in eine Variable, irgendwie könnte man verschiedene Typen reintun. Hier ist es immer, also wenn dann eben h, dann eine Liste von a's reinkommt, dann muss auch hinten genau derselbe Typ a wieder herauskommen. Ja, gut. Jetzt gibt es natürlich auch Funktionen irgendwie mit mehr Parametern. Und die Funktion g, xy, zum Beispiel 2 mal x plus y. Funktioniert auch. Das ist natürlich die Frage, wie sieht da von der Typ aus? Naja, das ist einfach, wir haben wieder für eine beliebige Zahl a, nimmt ein a, nimmt noch ein a und gibt ein a zurück. Ist vielleicht eine komische Schreibweise, wie euch auffällt, dass man nicht so deutlich untertrennt zwischen Eingabeparametern und Rückgabewert. Aber im Prinzip könnte man sich auch eine Funktion vorstellen, die einen Typ hätte, der irgendwie so ginge. Also bekommt ein a rein und gibt am Ende eine Funktion raus, die noch eine Zahl nimmt und dann entsprechend dann erst einen Rückgabewert liefert. Und das ist eigentlich genau dasselbe. Also diese Zeile, also die beiden Zeilen sind genau dasselbe. Die Klammern sind implizit, also die machen keinen Unterschied. Das heißt, wenn ich hier einen Typ von g anschaue, dann nimmt er zwei Zahlen und gibt eine Zahl zurück. Aber wenn ich den Typ von g2 anschaue, dann nimmt er nur noch eine Zahl und gibt dann eine Zahl zurück. Wenn ich noch eine Zahl hinschreibe, ist es nur noch eine Zahl. Also im Prinzip eine Konstante. Ja, so viel zu den Typen mal. Jetzt so eine Funktion 2x plus y. In den meisten Fällen braucht man die mehrmals. In den seltensten Fällen fällt einem ein passender Name dazu ein. Deshalb, wenn irgendwo einer anderen Funktion eine Funktion mitgeben muss, kann ich, ja, zeige ich erstmal das. Die Funktion i nimmt erst, hat den Typ, sie nimmt eine Funktion, die von a nach a geht. Begrenzen wir wieder mal auf Zahlen. Und nimmt noch ein a und gibt ein a zurück. Also wie könnte die aussehen? Die nimmt eine Funktion und noch einen x-Wert. Und jetzt könnte sie einfach die Funktion auf den x-Wert anwenden. Also wir haben noch die Funktion oben, x plus 1. Wenn ich jetzt hier Typ von i anschaue, dann gebe ich dem erst die Funktion f mit, also x plus 1, und dann noch einen Zahlenwert, zum Beispiel 5. Und jetzt wendet er einfach die Funktion auf die Zahl an. Und nun ja, wenn da jetzt, in solchen Fällen muss man eben eine Funktion mitgeben, und oft fällt einem kein passender Name dazu ein und es lohnt sich eigentlich nicht, einen Namen dazu anzugeben. Deshalb gibt es da jetzt noch eine andere Schreibweise für Funktionen. Eine Lambda-Schreibweise. Also das ist im Prinzip jetzt dasselbe wie die Funktion f oben. Also es nimmt ein x und gibt dann zurück x plus 1. Der Backslash soll so ein Lambda andeuten, bei dem noch der eine Strich der Schräge fehlt. Und hier wird eben x zu x plus 1 zugeordnet. Funktioniert genauso. Gut, ich habe ja schon am Anfang gesagt, es gibt nicht unbedingt immer so einen festen Programmablauf. Es sind nicht mehrere Befehle hintereinander. Und da gibt es jetzt in der Fortführung dazu eben auch keine Schleifen. In Haskell gibt es keine echten Schleifen. Allerdings kann man sich natürlich durch Rekursion irgendwas überlegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Funktion schreiben will, die die Summe einer Liste berechnet. Der Typ wäre dann davon natürlich eine Liste von Zahlen, gibt am Ende eine Zahl zurück. Jetzt, dafür zeige ich jetzt kurz mal, also die Funktion head kennen wir ja schon. Und es gibt noch die Funktion tail. Die gibt einfach alles aus, was das head nicht ausgibt. So, dann nimmt das hier eben ein s von l. Das nimmt dann eben das erste Element und addiert das dann auf die Summe der restlichen Elemente dazu. Also kann es wieder rekursiv machen. Ja, also hier könnte man so klammern, ist nicht nötig und macht es vielleicht übersichtlicher. Ja, genau. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe keine Abbruchbedingung. Deshalb kann ich jetzt quasi so, Pattern Matching, came, hätte ich als nächstes gesagt, brauchen wir aber jetzt schon. Also er schaut quasi an, also Ecke, Klammer auf, zu, ist eine leere Liste, und schaut an, ob der erste Fall möglich ist. Wenn der Parameter tatsächlich eine leere Liste ist, dann ist er möglich. Ansonsten kann er ja nicht irgendwie was zur leeren Liste machen und muss dann die nächste Zeile versuchen. Gut. Genau. Jetzt konnte er erfolgreich die Summe berechnen. Also Rekursion dürfte den meisten ja wohl ein Begriff sein. Sie ruft sich selber auf. Ein anderes Beispiel wäre, dass man irgendwie, man will in einer Liste auf jedes Element 1 drauf addieren. Das hat dann wieder Typ und gibt auch wieder eine Liste zurück. Dafür zeige ich jetzt noch kurz einen Operator, also wenn ich so schreibe, dann hängt es die 1 vorne an die Liste an. Im Prinzip kann ich das auch weiter fortführen. Also Doppelpunkt ist quasi vorne an die Liste anfügen. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich hier oben bei H einfach, da ist ähnlich wieder wie unten mit der leeren Liste, er versucht es in diese Form zu bringen. Und tatsächlich geht das immer, wenn mindestens ein Element drin ist. Also wenn eine Liste mindestens ein Element hat, dann kann sie auch darstellen als ein Element vorne angehängt an eine andere Liste, beliebige. Unterstrich ist quasi einfach, der Teil wird verworfen. Das heißt, ich hätte hier auch statt dem L hätte ich ein x Doppelpunkt xs, also x wäre dann das erste Element, angehängt an eine Liste xs. Dann kann ich statt head l kann ich x schreiben und statt tail l kann ich xs schreiben. Ja. Nun zu der Funktion, die immer eins drauf addieren soll auf jedes Element. Also, wenn die Liste leer ist, gibt es wieder eine leere Liste zurück, das ist klar. Und wenn man ansonsten eine Liste hat. Also XS kann eine Liste sein, die null Elemente enthält oder auch mehr. Und X ist dann eben das allererste Element. In diese Zeile kann er nicht reingehen, wenn man eine leere Liste angibt, weil er meine leere Liste nicht darstellen kann, als ein Element wird an eine andere Liste angehängt. Also dann sagen wir x plus 1 und das hängen wir einfach an a von xs. Also wir rufen rekursiv auf mit dem Rest der Liste und aufs erste Element wenden wir es schon mal an. Hat auch funktioniert. Nun ist es immer relativ aufwendig, so eine rekursive Funktion zu schreiben. Jetzt habe ich ja vorher schon gezeigt, so eine Funktion kann auch eine andere Funktion als Parameter nehmen. Das heißt, man kann jetzt eine Funktion b schreiben, die als erstes eine Funktion nimmt. Die kann von a zu irgendwas anderem b abbilden. Und dann nimmt sie eine Liste von a's und eine Liste von b's und wendet auf jedes Element der Liste a die Funktion an und dann kommt ein Element mit dem Typ b heraus. Also müssen wir wieder das Rekursionsende definieren und können dann wieder entsprechend hier statt, also man muss natürlich hier eine Funktion angeben, noch als Parameter, können wir jetzt ganz ähnlich wie hier oben, eben statt x plus 1 einfach f von x und dann noch eben sagen, wird angehängt an mach mal den Rest. Und das ruft sich eben rekursiv auf. Typ von p passt auch. Jetzt kann ich hier die anonyme Funktion x plus 1, hätte auch einfach f reinschreiben können. Auf die Liste 4, 2, 3. Funktioniert genauso. Jetzt könnte ich die Funktion oben hier, Funktion a, auch einfach schreiben. Von a von l ist einfach b von x 1 drauf addieren, l. Und die Funktion a macht genau dasselbe wie davor. Das heißt, ich habe hier quasi die Funktion b, die ist sehr universell. Mit der kann ich eine Funktion geben und die wendet es auf jedes Element einer Liste an. Also im Prinzip macht es fast genau das wie eine Schleife. Allerdings ohne, dass wir jetzt irgendwie springen müssen oder so, wir haben reine Rekursion. Also nur durch Funktionsaufrufe. Diese Funktion gibt es schon, die heißt map. Gibt es in der Default Library also auch. Kann ich oben b austauschen durch map. Im Prinzip reicht das aber nicht immer. Manchmal will man ja, jetzt zum Beispiel, wenn die Summe bilden möchte, bräuchte man auch die Elemente davor. Da reicht es nicht, jedes Element in sich zu betrachten. Und da gibt es die Funktion foldl. Die nimmt eine Funktion. Also hier hinten anfangen, das TA kann betrachten als Liste von A. Das ist ein bisschen allgemeiner hier. Und dann gibt man eine Funktion an, die bekommt einmal das und gibt dann noch ein Zwischenergebnis raus, was dann beim nächsten Element mit dazu angegeben wird. Also die Funktion bekommt einmal das Zwischenergebnis, dann das Element der Liste und gibt ein neues Zwischenergebnis raus. Und im letzten Durchgang ist dann das letzte Zwischenergebnis das Endergebnis. Das erste Zwischenergebnis muss man zusätzlich noch angeben. Also wenn ich die Summe berechnen will, dann kann ich auch einfach hier eine Lambda-Funktion mit zwei Parametern, geht natürlich auch, a plus b, zählt einfach beides zusammen. Dann gebe ich 0 als Startwert an. Und 2, 5, 4 als Liste. Und es kommt 11 raus. Also beim ersten Durchlauf wird das 0 hier ins B eingesetzt und das 2 hier ins A. Das heißt, hier rechnen wir 0 plus 2. Das wird als Zwischenergebnis und kommt in der nächsten Runde dann hier ins B rein und ins A kommt die 5 rein und dann bekommen wir 7 raus. Und dann heißt es eben beim nächsten Mal 7 plus 4 und das ist 11. Und da dann die Liste verbraucht ist, hört er auf. Könnte man auch ohne Probleme selber schreiben, aber das erspare ich jetzt. Ja, Operatoren habe ich schon gezeigt, also 2 mal 4, 2 plus 3. Im Prinzip ist ein Operator ungefähr alles, was man zwischen zwei Teile schreiben kann.
Mit dem eben könnten wir jetzt Fibonacci-Zahlen berechnen, oder?
Ja, Fibonacci-Zahlen komme ich auch noch dazu. Und ja, ja, also Operator noch, Doppelpunkt hatten wir auch schon. Ich kann mir auch den Typ von den Operatoren anzeigen lassen. Also hier eigentlich relativ klar, nimmt zwei Zahlen. Wichtig ist, die beiden Zahlen, die Plus oder Mal nimmt, müssen demselben Typ angehören und genau derselbe Typ kommt auch am Ende wieder raus. Also macht keine magischen Typkonvertierungen, sondern wenn das eine ein Integer ist, muss auch das andere ein Integer sein. Beim Doppelpunkt, das nimmt einen einfachen Wert in deine Liste und kombiniert die quasi, kommt wieder eine Liste heraus. Und jetzt ist bei den Operatoren natürlich immer eine Frage, wie weit klammern die? Also wie weit nach rechts gehen die und wie haben die Vorrang gegenüber anderen Operatoren? Der Dollar-Operator hat da ist da am mächtigsten und geht dann eigentlich immer bis den gesamten rechten Teil nimmt der. Und der Dollar-Operator ist eigentlich relativ einfach. Er nimmt eine Funktion links und einen Wert rechts und wendet einfach die Funktion auf den Wert an. Also wenn ich jetzt irgendwie 3 plus 4 habe und die Funktion die 1 hochzählt, dann, ja, ein gutes Beispiel. Also im Prinzip muss man natürlich, ja, also wir haben die Funktion, die 1 hochzählt, macht aus einer 4 eine 5. Wenn ich die jetzt nochmal anwenden wollte, dann würde er versuchen, der Funktion f, die eigentlich eine Zahl nimmt und 1 drauf addiert, will er die Funktion f als Parameter mit angeben. Was natürlich nicht geht. Da müsste man es so klammern. Aber mit dem Dollar-Operator, ja, wenn ich jetzt f Dollar hinschreibe, dann nimmt das Dollar links von sich die Funktion und rechts von sich nimmt es einen Wert. Also 4. Und wendet die Funktion auf den Wert an. Im Prinzip, hier kann es auch einfach weglassen. Wenn ich jetzt einfach hier das so mache, dann bewirkt das Dollar eine Klammerung für den gesamten rechten Teil und, und eben wendet das f links auf das f von 4 rechts an. So kann quasi mit einem Operator, der eigentlich gar nichts Spezielles tut, sondern häufig auch weggelassen werden könnte, eine Klammerung darstellen.
Also Klammern im üblichen Sinne gibt es hier nicht.
Doch, also man kann auch f von 4 machen, aber ist halt manchmal aufwendiger. Also man kann so einen schönen Fluss eben von Operationen darstellen, indem man einfach immer das Dollar dazwischen setzt, kann eine Funktion anwenden und dann direkt aufs Ergebnis davon noch eine Funktion und noch eine. Und durch das Dollar hat man dann nicht so schlimm viele Klammern. Etwas ähnlich ist der Punkt. Der Punkt nimmt links eine Funktion und rechts eine Funktion. Und gibt dann, also eigentlich nimmt so ein Operator ja nur zwei Werte. Also links von sich und rechts von sich ein. Das heißt, man muss es jetzt so interpretieren, dass er eine Funktion zurückliefert. Also hier nochmal eigentlich Klammern drum setzen. Heißt, er nimmt eine er nimmt zwei Funktionen und setzt die direkt hintereinander. Aus der Mathe kennt man das als so ein kleiner Kreis, also Funktionsverkettung. Ja, und das funktioniert also im einfachsten Fall einfach mit f.f verkettet das plus 1 mit plus 1, das wäre am Ende plus 2. Man sieht schon, der nimmt eine Zahl und gibt eine andere Zahl zurück. Das kann ich jetzt eben auf die 5 anwenden. Man sieht schon, solche anonyme Funktionen ohne Namen müssen nicht mal mit einem Lambda geschrieben werden. Man kann einfach durch einen Operator Funktionen verketten zu einer neuen Funktion. Und die neue Funktion hat dann eben keinen Namen. Genau. Ja, etwas anderes Schöne ist Lazy Evaluation. Das heißt, er wertet irgendwelche Werte erst aus, wenn sie wirklich drankommen. Also im einfachsten Fall kann ich hier map, ja, also die Funktion take ist, denke ich, relativ selbstverständlich, also take 1 von der Liste, take 2, take 3. Im Falle von 4 nimmt halt nur die ersten 3 und hört danach schon auf. So, jetzt könnte ich aber theoretisch eine Liste schreiben oder eine Funktion schreiben, die eine Liste generiert. J nimmt eine Zahl und gibt dann eine Liste von den Zahlen aus. Also J von X gibt dann aus X und ruft sich selber nochmal mit X plus 1 auf. So erstellt man eine aufsteigende Liste. Also J von 1, das heißt neu laden, ruft sich selbst immer mit einem, erstellt eine Liste, die mit 1 anfängt und weitergeht mit einer Liste, die mit 2 anfängt und ruft sich so rekursiv auf, sodass er eine aufsteigende Liste empfängt. Das ist eine unendlich lange Liste. Das geht auch in Haskell. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich will nur 5 von denen haben, dann bekomme ich nur 5. Und obwohl es eine unendlich lange Liste ist, werden halt die Elemente nach 5 überhaupt gar nicht angeschaut. Also nebenbei, das kann ich wieder auch durch das Dollar schreiben. Und jetzt ja, kann auch wunderbar sehen, es gibt nämlich auch Exception, wie man sie erwartet, auch wenn zum Beispiel Head von der leeren Liste hat kein erstes Element. Dann gibt auch eine undefined Exception, das ist einfach nur, ja, liefert immer eine Exception, wenn es angeschaut wird. Und wenn ich jetzt irgendwie Take 2 von einer Liste nehme, die 1,2 und dann undefined ist, undefined kann jeden beliebigen Typen annehmen, deshalb geht das hier auch so einfach, dann hat er kein Problem damit, obwohl hier etwas Undefiniertes drin ist. Wenn ich 3 davon nehme, dann kommt wieder die Exception. Aber eben erst, wenn er es sich anschaut. Gut, noch ein bisschen was zur Syntax. Also das Pattern Matching habe ich schon etwas gezeigt mit der Liste, dass er eben Zeile für Zeile durchgeht, schaut, kann ich die Werte auf diese Zeile anwenden und wenn nein, dann geht er eine Zeile weiter. Es geht auch ganz einfach für Zahlen. F von 1 gleich 0, 0 und F von n gleich n minus 1. Dann gibt es zwei, ja, darf sie nicht F nennen. So, gibt zwar keinen besonderen Sinn, aber vor allem da, wenn ich die Oberzeile weglassen würde, wäre es immer noch genauer. dasselbe. Jetzt ist k von 1 ist 0, von 2 ist dann 3. Also für alle Werte außer 1 nimmt er die untere und beginnt eben von oben an zu schauen und hat schon in der ersten Zeile Erfolg, wenn ich 1 einsetze. Andere Arten von Fallunterscheidungen wären sogenannte Guards. Da kann ich jetzt hier sagen, nochmal eine Bedingung angeben, also wenn n gleich 1 ist, dann soll er 0 machen. Und in irgendeinem anderen Fall, da kann ich einfach true sagen, das ist immer wahr, dann geht eben von oben bis unten immer durch, bis er eine mögliche Zeile sieht. Und da wieder n plus 1. Sondern genau dasselbe wieder, nur etwas anders geschrieben. Für diesen Fall gibt es einfach nur den Wert otherwise. Ist einfach eine Konstante, die ist konstant true. Einfach, weil es hier schöner aussieht, otherwise reinzuschreiben statt true. Geht genauso.
Ich habe mich schon immer gefragt, diese Guards und das normale Pattern Matching, das ist einfach nur eine andere Schreibweise, kein Unterschied sonst.
Bei Guards kann man noch so schöne Sachen, also Pattern Matching ist an sich schöner, einfach weil etwas klarer ist, was gemeint ist, aber wenn jetzt irgendwie m von a und b hat und dann wissen will, ob a b plus 1 ist, das kriegt man nicht mit Pattern Matching hin. Also irgendwie sowas ist meistens 0, außer wenn das erste 1 höher ist als das zweite. Mit Pattern Matching kriegt man das halt einfach nicht hin, deshalb braucht man hier Guards. Alles, was man mit Pattern Matching machen kann, kann man auch mit Guards machen, aber Guards können ein bisschen mehr. Es gibt auch noch einen Case, da kenne ich die Syntax nicht genauso auswendig, also ja, ist auch nicht so wichtig. Man braucht es ja nicht so häufig und sonst schaut man im Internet halt nach. Es gibt ein if. So kann ich wieder die k-Funktion so schreiben. Nein, andersrum war's. Ja. Ganz wichtig, Vergleich ist im doppelten Gleichheitszeichen. So, hier, das if ist jetzt nicht ganz so zu verstehen, wie man es in sonstigen Sprachen hat, irgendwie in C oder Java oder so, sondern mehr zu vergleichen mit dem Fragezeichen-Operator. Also man hat eine Bedingung und dann hat man einen Wert, also man hat nicht irgendwas zum Ausführen, sondern wirklich einen Wert, falls die eintritt, und falls sie nicht eintritt, hat man einen anderen Wert. Man braucht hier ein else, weil man braucht immer einen Wert an einer Stelle. Man kann nicht irgendwo vielleicht einen Wert haben. Dadurch, dass es eben nicht nicht irgendwie Kommandos sind, sondern Kommando könnte man auch einfach sagen, hat man halt entweder keins oder eins, aber Wert kann man nicht sagen, man hat vielleicht einen Wert. Gut, jetzt noch, man kann jetzt noch irgendwie, ja, man kann jetzt sich jetzt noch, wenn eine Hilfsfunktion braucht, also hier irgendwie eine Funktion u von n ist einfach nur n plus 1. Und jetzt mache ich n plus u von n. In dem Fall ist es zwar nicht wirklich sinnvoll, aber ich kann hier quasi eine Funktion definieren, die nur in diesem Namen, nur in dieser anderen Funktion gültig ist. Ist oft eine gewisse Hilfe, wenn eine sehr spezielle Funktion hat, die man auch nicht anonym schreiben will, weil es so aufwendig ist. Und im Anonymen ist auch Pattern Matching nicht so einfach. Also man kann Pattern Matching da gut machen, aber nicht auf verschiedene Patterns. Ja, also k von 1 ist 1 plus u von n ist 2, also 3. Dasselbe lässt sich noch etwas anders schreiben. Ich denke, ist klar, dass es dasselbe macht. Gibt keinen wesentlichen Unterschied. Beim einen wird es halt davor geschrieben, beim anderen dahinter. Ja, das. Also, ich habe hier noch so ein Beispiel mit Quicksort. Also, wenn eine leere Liste hat, dann ist es leere Liste. Und ansonsten nimmt es das erste Element als Pivot-Element. Und hier, also small sind alle, die Funktion filters, denke ich, klar. Filtert aus der restlichen Liste alle, die kleiner als kleiner gleich x sind und welche, die größer sind. Sortiert dann die kleineren untereinander und hängt dann plus plus verbindet zwei Listen. Und nimmt dann noch das Pivot-Element und dann noch die sortierten größeren. Lässt sich in Haskell wirklich sehr schön schreiben. Also es kann in kaum Programmiersprachen so schnell und einfach schreiben. Ja. Gut. Im Prinzip habe ich jetzt das Wichtigste eigentlich mal vorgestellt. Ich könnte jetzt noch, ja, es gibt noch Möglichkeiten, wie man, also mit sogenannten Monaden geht es vor allem auch, dass man auch ein bisschen was von eben der Außenwelt abhängig machen kann, also aus einer Datei lesen oder Eingabe vom User lesen. Ja, würde ich jetzt dann noch zeigen. Nämlich ein interessantes Konzept mit den Monaden. Eine Monade ist generell, also für eine Monade müssen drei Funktionen, muss man drei Funktionen definieren können. Also für jede Monade gibt es einmal die Funktion return, die hat den Typ x, also wenn m eine Monade ist, x zu den monadischen Zustand von x statt x. Ah. Also m von a ist ähnlich wie eine Liste, nur allgemeiner. Also Monade muss man sich da eigentlich vorstellen wie ein Kasten. Also a wird in den Kasten eben reingetan. Das macht die Funktion return. Dann gibt es noch die Funktion join. Die macht, wenn m eine Monade ist und man hat hier eine Monade, kann quasi eine solche Schicht wegnehmen. Ja, das ist jetzt wirklich auch ziemlich formal. Und es gibt noch ein lift m. Das ist ähnlich wie ein map. Wenn eine Kiste mit a irgendwie hat, dann wendet es die Funktion auf dieses a an ein. Also Beispiele für eine Monade gibt es ganz trivial die Liste. Return ist, denke ich, recht klar. Das ist einfach nur, also wenn eine Liste Return machen will, dann muss man halt einfach, das ginge, red von x gleich so. Das Join ist, also concat, gibt es nur Funktionen, ist auch nicht sehr schwer zu schreiben, aber ich zeige sie einfach gerade, wenn hier mehrere Listen hat. Sowas. Also Listen können natürlich auch unterschiedlich lang sein und haben trotzdem denselben Typ, deshalb kann ich auch eine Liste von unterschiedlich langen Listen haben. Und das vereinigt quasi die Listen immer. Also in dem Fall wäre das, wenn sich den Typ von concat anschaut, ja, statt dem T muss man sich auch jetzt quasi vorstellen, dass nochmal eckige Klammern drum sind. Also nimmt von Liste nach Liste zu Liste. Also das wäre einfach so und das wäre einfach Map X. Ja, genau. An dieser Stelle kann ich auch noch mal schön zeigen. Hier habe ich jetzt das X quasi als Parameter genommen und noch mal als Parameter hinten angegeben. Das heißt, es nimmt, das ist in dem Fall eigentlich unnötig. Hier, ich kann einfach sagen gleich und das Map ist schon eine Funktion und kann, ist somit als, wie jeder andere Datentyp auch berechtigt, eine andere Funktion zu definieren. Deshalb eben auch hier das Gleichheitszeichen zur Funktionsdefinition, weil man wirklich, es ist wirklich genau das Gleiche, ob man das, die linke Seite oder die rechte Seite nimmt, es ist egal. Ja, und ähnlich wie die Liste als Monade gibt es auch noch einen anderen Typ. Habe ich noch so noch nicht angegeben. Es gibt den Typ Maybe. Also ich kann hier sagen, ich habe der Typ Maybe ist entweder Just und ein anderer Wert oder Nothing. Und der Typ Just 5 ist Maybe von einer Zahl. Nothing kann derselbe Typ sein. Also ich kann eine Liste haben von Just 5, Nothing, Just 3. Ist alles derselbe Typ. Das heißt, ich kann eine Funktion haben, die auch mal nichts zurückgeben kann. Allerdings, wenn sie dann was zurückgibt, dann habe ich eben dieses Just noch dabei. Weil ich muss ja irgendwie unterscheiden können, welcher Fall eingetreten ist. Ja, und hier ist eben auch wieder relativ einfach, die Funktionen zu definieren. Also wenn ein Return von X macht, dann ist es einfach Just X. Wenn ich Join habe, hier kann ich jetzt dann das Pattern Matching machen. Join von Just ist einfach nur Just X. Das nimmt hier quasi den doppelten Zustand dieser Kiste, also in dem Fall hier ist das eben durch das Just, und macht es zum einfachen Zustand. Und das Lift ist einfach, naja, hier, falls Joy irgendwas anderes ist, also das könnte entweder Nothing sein oder auch Just Nothing. Man kann statt diesem Just X könnte auch Nothing stehen. Dann kriege ich auch keinen Wert heraus. Deshalb in jedem anderen Fall wäre es auch einfach Nothing. Im Falle von dem Lift wäre es, wenn es Nothing ist, dann bleibt es Nothing. Und ansonsten, wenn es Just irgendwas ist, dann kann ich, habe ich also nur das Just und dann das F von aufs X angewendet. Dieses Konzept mit Monaden stammt eigentlich aus der Kategorientheorie, wurde hier von Haskell übernommen, weil es eben gerade auch mit diesen Typklassen, dass man eben sagen kann, eine Funktion bekommt, also wenn die Eingabeparameter der Funktion eine Monade sind, funktioniert die Funktion. Man kann sich eine Funktion definieren, die auf Monaden funktioniert. Und eben so kann man jetzt, hat man jetzt tatsächlich auch eine Art I.O., also irgendwie lesen, also Input-Output, dass man mit der Außenwelt agieren kann. Da hat man nämlich dann nicht einfach irgendwie maybe A, sondern hat dann I.O. A. Also ich Funktion getLine gibt einen IO-String zurück. Nein. Ja. Sieht erstmal nicht so besonders aus, aber der Typ, der zeigt eben hier noch, ist so eine Art Flag, IO. Wenn ich jetzt was darauf machen will, dann ist es hier ja eigentlich ganz geschickt. Ich habe hier nämlich ja die Funktion liftm, gibt es, ist für alle Monaden definiert und IO ist eine Monade. Und einfach deshalb kann ich jetzt mit diesem liftm eine Funktion anwenden auf das Ergebnis von getLine, welches dann eben auf den String angewendet wird. Und die Funktion selber ist wieder rein funktional und gibt bei jedem Aufruf mit denselben Parametern auch wirklich denselben Rückgabewert. Muss ich schauen. Für liftm muss man eine, liftm braucht man relativ selten, deshalb muss man da eine Funktion erst einbinden. Ja. Also ich kann jetzt liftm wieder ein x zu x plus 1 auf getLine. Nein. Ich habe eine. Ja, richtig. Ist klar. getLine liefert mir einen String zurück. Den kann ich nicht um 1 hochzählen. Ich nehme das erste Element des Strings. Das ist dann eben ein Charakter. Und man sieht, dass IO bleibt. Also man sieht im Endergebnis dann an, dass es mit der Außenwelt zusammenhängt. Eine etwas andere Sichtweise wäre, dass es erst eine, dass das mit dem IO dann erst eine Anleitung ist, wie man dann zum Charakter gelangt. Dass das noch nicht ausgeführt hat. So. Ja. Und im Prinzip durch diese Funktionen kann man jetzt auch, wenn man irgendwie mit einem, zum Beispiel aus einer Datei einen Filenamen liest und dann mit diesem Filenamen eben die Datei mit diesem Filenamen liest, hätte man ja wieder, hätte man doppelt das, die IO-Behaftung, also hätte zweimal dieses IO und dann ist eben auch das Join wieder nützlich. Damit hat man dann am Ende wieder einmal IO und kann damit vernünftig weiterarbeiten. Und eben wieder Funktionen darauf anwenden, die dann nur eben innen drin. Und dann hat man relativ wenig vom Programm, ist tatsächlich mit der Außenwelt verbunden und ist quasi nicht funktional. Und kann dann eben auch je nach Sichtweise immer unterschiedliche Ergebnisse zurückliefern. Oder eben auch, man kann auch sehen, dass es, man kann auch sagen, dass es erst eine Anleitung zurückliefert, wie man dazu kommt. Und die Anleitung ist halt immer dieselbe und erst wenn es am Ende ausgeführt wird, ist es dann unterschiedlich. Ja, mit diesen Funktionen kann man sich eben noch einige andere nützliche Funktionen zusammenbauen, sodass man am Ende relativ schön mit IO arbeiten kann und das sieht dann relativ imperativ aus, also dann hat man doch wieder die Befehle untereinander geschrieben. Also ich kann dann jetzt auch ein Beispiel zeigen. Da habe ich dann jetzt auch meine Main-Funktion und das könnte man jetzt auch rein über die Funktionen schreiben. Über diese drei Funktionen schreiben. Allerdings gibt es da jede Menge abkürzende Schreibweisen, weil es sonst echt nervig wäre. Und dann kann ich eben, wenn ich eine Zeile will, dann kann ich jetzt sagen, ln ist eben dieses getLine. Und durch diesen Pfeil hier wird diese monadische Schicht erstmal abgestreift. Und ich kann ln als normale Variable verwenden. Allerdings komme ich aus Main, also ich bekomme die noch, ich kann, am Ende ist Main wieder IO behaftet. Also ich, im Endeffekt verstoße ich nicht gegen die Regeln. Ich kann jetzt, also head ln, und das kann ich jetzt zum Beispiel ausgeben. In dem Fall kann ich sagen, so wird das ausgeführt. Ja, Klammern vergessen. Und Also im Endeffekt hätte man da das LN drüber mappen müssen, dann noch das Print drüber mappen müssen und dann wieder mit dem Join schauen, dass man wieder nur einmal I.O. hat. Und mit so einer abkürzenden Schreibweise geht das eben deutlich einfacher, ohne dass man gegen die Regeln verstößt. Also es lässt sich alles auf diese anderen drei auf die anderen drei Funktionen zurückführen. So bleibt man am Ende eigentlich sehr schön funktional und kann trotzdem auch sowas wie I.O. machen. Es gibt noch andere Monaden. Man kann mit den Monaden dann tatsächlich auch ähnlich mit I.O. dann Variablen haben. Braucht man sehr selten, weil sie eigentlich nicht ins Konzept passen. Aber in manchen Fällen, wenn man irgendwie ein Array bearbeiten möchte, sind Variablen eigentlich unerlässlich, also selten. Und dann kann nach ähnlichen Regeln auch sicher gehen, dass man noch relativ rein funktional Variablen bearbeiten kann. Ja gut, das war's eigentlich. Ja. Fragen oder so?
Ja. Noch so aus der Frage, wo es zum Essen hingeht, beziehungsweise ob es überhaupt zum Essen irgendwo hingeht, ich soll ihn dann wieder anrufen.
Ja, richtig. Fibonacci-Zahlen kann ich tatsächlich noch vorführen. Habe ich sogar hergerichtet. Das war. Hier habe ich zwei Implementierungen der Fibonacci-Zahlen. Das eine ist eine sehr naive Implementierung. Also Fib von 0 ist 1, Fib von 1 ist auch 1, Fib von 2 ist 2, 3, 4. Und jetzt habe ich eben hier Map Fib auf die Zahl immer den Index 0 hochgezählt. Und das ist eine Schreibweise für die Liste, die 0, 1, 2, 3 und endlos geht. Und mappe immer die Fibonacci-Zahlen darauf. Also es geht immer endlos weiter, aber es braucht jetzt sehr lange, weil diese Implementierung sehr dumm ist. Also wenn ich jetzt Fib von 10 aufrufe, dann ruft das mit 8 und 9 auf. Und das 9er ruft auch wieder das 8er auf. Und somit wird das 8er dann zweimal ausgerechnet. Und das 8er muss in beiden Fällen das 6er und 7er aufrufen. Und gibt dann einen riesen Baum und wird sehr schnell sehr lahm. Besser implementiert ist hier dieses Fib-Strich. Also Strich ist, kann offiziell in Variablen, also in Funktionsnamen verwendet werden, ist häufig eine Alternativimplementierung, die vielleicht Kleinigkeiten anders macht. Nimmt eine 1, hängt nochmal eine 1 an und jetzt die Funktion zipwis nimmt zwei Listen und wenn die Listen quasi übereinander schreibt und dann immer zwei Elemente übereinander, addiert es zusammen, weil ich eben Plus hingeschrieben habe. Das heißt, ich habe die Liste 1 und 1, die aber noch weitergeht. Und für das nächste Element, um das auszurechnen, nehme ich einmal die Liste 1 und 1, nehme das erste Element davon, und dann nehme ich die Liste 1 und 1, lasse das erste Element weg, habe also immer noch 1 und zähle es zusammen. Das ist 2. Für das nächste habe ich dann eben noch 1 und 2. Ich nehme das erste Element und das zweite Element und zähle es zusammen. 3. Und so kann diese eigentlich sehr triviale Zeile die Fibonacci-Zahlen sehr effizient ausrechnen. Also wenn ich das mache, dann kommen schnell sehr zu viele. Kann ich jetzt wieder Take 20 machen oder so. Dasselbe auch mit der ineffizienten Implementierung, es ist dasselbe. Das ist eben noch ein schönes Beispiel wirklich für Lazy Evaluation, weil ich verwende hier in der Definition für diese Liste die Liste selber. Allerdings nur Elemente, die er schon ausgerechnet hat. Die Liste ist noch nicht vollständig, die verwendet wird. Aber die ersten Elemente, die er dabei verwendet, tatsächlich, die sind eben schon generiert. Das zeigt eben auch sehr schön Vorteile von funktionaler Programmierung. Ja gut, jetzt war es das dann.